herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und wir stellen euch interessante Gründer und Gründerinnen-Stories vor, die mit Shopify Erfolg feiern. Heute unterhalte ich mich mit Akpana Amama. Sie leitet den Online-Store handcraftcoffee.com. Wie der Name schon vermutet lässt, geht es bei Handcraft Coffee um guten, selbstgemachten Kaffee. Also keine Vollautomaten, keine Espressomaschinen, sondern Filterkaffee. Warum der Filterkaffee wieder zurückgekommen ist, woher dieser ganze Kaffee-Hype kommt, was es mit Chemex und Cold Brew auf sich hat, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr heute im Podcast mit Akpana hier bei uns bei Shopify. Viel Spaß! So, einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt bei einer guten Tasse Kaffee sitze ich jetzt zusammen mit Akpana. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Stell dich doch unseren Hörern und Hörerinnen kurz vor. Wer bist du und was machst du?
Hallo zusammen, ich heiße Akpana. Ich betreibe seit 2016 den Online-Shop Handcraft Coffee, wo ich Kaffeezubehör für manuelle Kaffeezubereitung und röstfrischen Kaffee verkaufe. Das Besondere ist, ich kooperiere mit kleinen Kaffeeröstereien in Deutschland. Und wenn ihr den Kaffee in Handcraft Coffee, über Handcraft Coffee bestellt, dann bekommt ihr röstfrischen Kaffee zu Hause zugeschickt, direkt von der Kaffeerösterei.
Also handgemachter Kaffee, das heißt, die Handarbeit steht bei dir wirklich im Vordergrund. Vom ganzen Prozess, also jetzt nicht nur dann das selber mahlen und selber zubereiten, sondern wirklich alles? Also ist dir das ganz wichtig, dass das alles Handcraft ist?
Genau, also sowohl bei dem Zubehör als auch beim Kaffee. Also ich lege Wert darauf, dass das Zubehör so einen gewissen, also erstmal hohe Funktionalität, aber auch schön ist vom Design. Also viele von den Produkten stammen aus so Manufakturen, wo die Tassen zum Beispiel in Handarbeit gefertigt werden oder Kaffeezubereiter in Handarbeit gefertigt werden. Und der Kaffee, den ich verkaufe, ist sogenannter Spezialitätenkaffee. Die Kaffeeröstereien kooperieren dabei mit Kaffeebauern vor Ort in den Anbauländern und beziehen den Kaffee direkt von den Kaffeebauern. Mhm. Das ist das eine, das hat auch einen sozialen Wert, also dadurch können die Bauern höhere Preise für ihre Produkte erzielen und die Familien unterstützen und wiederum das Geld wieder dann in den Kaffeeanbau investieren und so die Qualität der Produkte auch erhöhen. Mhm. Und eine Spezialität im Kaffee, es gibt ja so professionelle Cuppings für Kaffee. Und Spezialität im Kaffee wird erst dann als solche genannt, wenn er auf einer Skala von 1 bis 100 die Punktzahl Minimum 80 erreicht. Mhm. Und das sind weltweit gesehen ca. 5% alle Kaffee, ganzen Kaffeeproduktion.
Gibt es da so Leute, die das dann bewerten?
Genau, das sind dann die Q-Grader, die dann die Kaffees testen und ausprobieren. Professionell ausgebildet.
Und jetzt ist ja, was du betreibst, handcraftcoffee.com ist ja ein Shopify-Shop. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das online zu machen? Weil Kaffee ist für mich ja immer auch sowas, was man sehr, also gerade auch handgemachter Kaffee, da geht man ja eher zu einer lokalen Rösterei oder kennt irgendwelche Freunde, die einem spezielle Bohnen besorgen können. Also war das nicht so ein bisschen auch eine Diskrepanz zwischen so diesem anonymen Online-Kaufen und diesem eher persönlichen Touch, den Kaffee immer hat?
Also ich sag mal, früher, so in den 60ern, 70ern Jahren war das so in Deutschland, dass quasi jeder Stadtteil seine eigene Kaffeerösterei hatte. Also das war so wie zum Bäcker gehen. Man hatte immer guten, frisch gerösteten Kaffee. Und dann kam die industrielle Kaffeeröstung und dann kamen auch die großen Hersteller. Und nach verschwanden die Kaffeeröstereien. Und ich sag mal so, Ende der 90er Jahre kam das wieder zurück. Also die Kaffeeröstereien wurden wieder geöffnet und es wurde Wert gelegt auf eben die handwerkliche Röstung. Und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Also Kaffee entwickelt sich so zu so einem Produkt wie Wein oder Zigarren oder Whisky. Hm. Also es gibt ja verschiedene Qualitäten, verschiedene Geschmäcker, verschiedene Eigenschaften vom Produkt. Und der Kunde ist immer mehr bereit dazu, eben für eine gute Qualität auch etwas höheren Preis zu bezahlen. Dafür möchte er aber wissen, woher kommt der Kaffee, was macht ihn so besonders, wie wurde er geröstet. Ja, und wie das zu einem Online-Shop gekommen ist, das weiß ich eigentlich nicht genau. Ich hatte die Idee auch für eine eigene Kaffeerösterei. Ich habe auch in einer Kaffeerösterei gearbeitet, habe auch versucht, das Rösten zu lernen. Es ist nicht ganz einfach. Es ist so wie ich vergleiche das mit Kuchenbacken. Also man muss sich strikt an Rezept halten und ja, Vorgaben. Man muss viel ausprobieren und dazu braucht man sehr viel Erfahrung. Und ich sag mal, ich bin nicht in diese Richtung sehr begabt und talentiert. Also bin ich dann von diesem Gedanken, von der Idee, Kaffeerösterei zu öffnen, abgewichen und dann kam irgendwie die Idee zu einem Online-Shop.
Aber, also das Thema hatte ich nicht losgelassen, aber du wolltest dann eben den nächsten Schritt dann quasi ausprobieren, ja.
Genau.
Und du hast dann aber auch rein online gemacht oder hast du jetzt auch ein kleines Ladengeschäft?
Das ist rein online, ja, das ist rein online.
Also du bist quasi wie eine Kuratorin, die uns in die Welt des Handcraft-Coffees einführt und für uns quasi schon eine Vorauswahl trifft, was da gut ist und was empfehlenswert ist.
Ja, das kann man so sagen, Also ich habe auf der Webseite gerade 9 Kaffeeröstereien und ich suche immer wieder nach Kooperationen. Also ich hoffe, das werden mit der Zeit immer mehr.
Ja, es ist so ein bisschen so ein Hype um den Kaffee auch gewesen in den letzten Jahren, gell? Also das so, was du gesagt hast, was in den 60er Jahren war, dass überall wirklich kleine Röstereien waren, das ist verschwunden und jetzt habe ich so das Gefühl, in den letzten Jahren gibt's wieder vermehrt auch so Leute, die wieder auf Filterkaffee zum Beispiel zurückführen, nachdem ja jahrzehntelang eigentlich nur der Espresso als der wahre Kaffee galt. Mhm. Wie hast du das so beobachtet, diese Wende hin wieder zurück zu alten Tugenden?
Ja, tatsächlich. Also ich habe eine von meinen ersten Blogbeiträge für Handcraft Coffee habe ich geschrieben, so Revival des Filters Kaffees. Und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass eben dieses Qualitätsbewusstsein für guten Kaffee wieder da ist. Und ich denke, dass die Kunden sich mehr dafür interessieren, sind bereit, da mehr zu entdecken. Und ich sage mal, bei so einem Filterkaffee, also hart aufgebrühten Kaffee, kann man das Geschmacksspektrum vom Kaffee viel mehr erkunden. Also man kann da viel mehr experimentieren mit Wassertemperatur, mit Brühzeit, mit Mahlgrad. Und dadurch verändert sich der Kaffee. Und ich glaube, das ist ganz spannend bei der Handfilter.
Ich musste so lachen, eine kurze Anekdote. Ich war letztes Jahr in den USA auf einer Messe und dann waren wir zwischendurch in so einem Szeneviertel in New York und dann wollten wir einen Kaffee trinken und sind in so ein unglaubliches Hipster-Café gegangen. Ja, alle Menschen um uns rum hatten lange Bärte, saßen mit ihren Laptops da und alle haben irgendwie Filterkaffee getrunken und aus diesen Kannen, wo dieser Korkaufsatz links drumherum ist und so. Und dann hat uns diese Braumeisterin, nenne ich sie jetzt mal, die an der Theke war, uns das gesagt, so, ja, das ist jetzt der absolut neueste Trend und so und hat uns das gezeigt und es war ein Keramikfilter von Melitta. Und wir saßen da als drei Deutsche und mussten einfach laut loslachen, weil wir gesagt haben, ja, wir kommen aus Deutschland und Melitta ist für uns irgendwie so der Oma-Kaffee. Ja. Und es war so witzig, dann quasi von Hipstern in New York wieder das gezeigt zu bekommen. Also es dreht sich doch irgendwie im Kreis, oder?
Genau, sozusagen so back to the roots, kann man sagen.
Aber woher kommt es denn, diese Rückbesinnung? Was denkst du denn? Ist das jetzt einfach nur so ein Trend, dass man sagt, ja, Espresso kann ja jeder, ich muss jetzt wieder filtern? Oder sind es wirklich einfach neue Geschmackswelten, die sich da auftun?
Also das sind tatsächlich, denke ich, neue Geschmackswelten. Also im Espresso, es ist nicht so, dass jetzt man keinen Espresso mehr trinkt und nur Filterkaffee. Weil beim Espresso kann man genauso hervorragende Kaffees testen und verschiedene Geschmacksrichtungen, Aromen und so weiter. Aber das hat eigentlich in den USA angefangen. Also das heißt die dritte Kaffeewelle. Also die erste Kaffeewelle war das Anfang des 20. Jahrhunderts, wo der Kaffee sich dann auf der ganzen Welt ausgebreitet hat und populär wurde. Dann die zweite Kaffeewelle waren eben halt Espresso. Also kam mit der Entstehung der Espresso-Maschine. Und die dritte Kaffeewelle kam tatsächlich mit der Speciality-Coffee-Bewegung. Also, dass man Wert auf Qualität, auf Ursprung legt. Und ich denke, dass ich tatsächlich so, dass halt Handfilter ist zum einen günstig, für alle leicht zugänglich. Also, so eine gute Kaffeemaschine, das kostet schon mal 2.000, 3.000 Euro. Es ist ja leicht umzusetzen, man braucht da keine großen Vorkenntnisse und ja, man kann damit tatsächlich sehr guten Kaffee zubereiten.
Und liegt es auch daran, dass bei der Röstung mehr experimentiert wurde? Also so, dass Kaffeebohnen zum Beispiel auch schon sehr grün oder halt nicht so ganz dunkel geröstet irgendwie verarbeitet werden? Das war doch in den 60ern, 70ern wahrscheinlich auch überhaupt nicht der Fall.
Kann ich mir vorstellen. Also mit dem neuen Bewusstsein für guten Kaffee und Qualitätskaffee und mit den neuen Kaffeeröstereien, ja, ich glaube, entstand auch so ein bisschen Wunsch nach was Neuem, nach was ist eigentlich Kaffee? Ne? Wie kann man diese Aromenvielfalt hervorbringen? Mhm. Und dann entstanden auch neue Röstungsmethoden, Röstungsansätze und verschiedene Röstprofile von sehr hell bis sehr dunkel. Und ja, das gibt wieder die Vielfalt des Kaffees. Also je nachdem, aus welchem Anbaugebiet der Kaffee stammt, kann man unterschiedliche Aromen im Kaffee schmecken. Zum Beispiel so typisch der Kaffee aus Südamerika, so Kolumbien, Brasilien hat diese typische schokoladige, nussigen Aromen. Wohingegen Kaffee aus Afrika, so Kenia oder Äthiopien, ist eher leicht und fruchtig oder sogar Zitrusfrüchte kann man daraus schmecken. Und so ein Kaffee aus Afrika wird eher leicht geröstet, um eben diese fruchtigen Aromen zu unterstützen. Und der Kaffee aus Südamerika dann eher dunkler, um eben diese schokoladige Note dann hervorzuheben.
Ja, und nicht jede Sorte und nicht jede Bohne ist wahrscheinlich auch für alle Zubereitungsarten geeignet, gell?
Also streiten sich die Geister. Also nee. Man hat dann immer gesagt, so für guten Espresso, damit er schöne Creme hat, braucht man unbedingt Robusta-Bohnen. Heute macht man auch richtig guten Espresso mit 100% Arabica. Von daher, das ist jetzt alles im Wandel.
Ist immer im Wandel wahrscheinlich, ja. Und da ist aber doch auch genau dein Reiz, oder? Dein Hauptbeschäftigungsfeld, da Sachen rauszufinden, neue Sachen zu probieren. Wie entdeckst du denn neue Produkte für deinen Shop?
Google. Tatsächlich. Also ich bin viel online, klar, Instagram, Social Media, ja, aber hauptsächlich Dr. Google oder Mr. Google hilft mir da, neue Partner zu finden.
Und kontaktierst die dann aber direkt?
Genau, also und dann kontaktieren, hey, ich habe hier Online-Shop, ich verkaufe dies und das, habt ihr dann Lust zu kooperieren oder eure Produkte bei mir zu platzieren?
Aber das heißt, du hast immer genügend Muster zu Hause, um Sachen auszuprobieren, also gehst du da sehr nach deinem persönlichen Geschmack oder hast du Menschen um dich rum, wo du sagst, bei dem weiß ich, der steht eher auf schokoladige Sorten, bei dieser Freundin weiß ich, sie mag eher die fruchtigen Kaffees, also ich stelle mir das relativ schwierig vor zu sagen, das ist ein gutes Produkt, auch wenn ich selber vielleicht diesen Geschmack nicht mag, also ich mag zum Beispiel diese fruchtigen Kaffees auch gar nicht. Und wie gehst du da vor?
Also im Online-Shop habe ich tatsächlich so ein breites Spektrum vom Biss und dann habe ich es eben unter anderem auch nach Geschmacksrichtung sortiert. Das heißt, wenn der Kunde dann online geht, kann klicken, okay, schokoladigen Kaffee, da finde ich hier unter diesem Menüpunkt und da kann er dann halt den Shop durchstöbern und dann einen Kaffee für sich finden. Wenn ich so zum Beispiel einen Kaffeeröster kontaktiere oder Kaffeerösterei kontaktiere, können dann selbst bestimmen, welche Kaffees dann bei Handcraft Coffee positioniert werden. Und rate ich aber dabei, das halt von jeder, sag ich mal, Kategorie ein Produkt vorhanden ist, damit der Kaffeeröster halt größere Chancen hat, dass der Kaffee gekauft wird tatsächlich.
Bereust du es manchmal, dass du keine Rösterei gemacht hast, sondern diesen Online-Shop, oder?
Nein.
Oder reizt es dich dann noch quasi jetzt weiterzugehen? Also durch diesen Online-Shop jetzt auch zu sagen, naja, vielleicht denke ich doch mal irgendwie über ein Ladengeschäft nach oder möchte doch mal meine eigene Kaffeesorte auf den Markt bringen oder so.
Also ich habe tatsächlich ein paar Ideen, die dann nicht eher so zum Endkunden, sondern eher so zum B2B-Kunden gedacht sind. Und da werde ich wahrscheinlich mit meiner eigenen Kaffee-Marke mich positionieren. Aber das ist jetzt noch eine Schaffensphase. Also da habe ich den Konzept noch nicht ganz zu Ende entwickelt.
Ja, aber es ist ja ein naheliegender Schritt, oder? Zu sagen, das ist eine Sorte oder eine Kaffee ein Bauer, den ich jetzt irgendwie selber ausgesucht habe, der für mich exklusiv das und das anbietet oder anbaut und abarbeitet. Da weiß ich, wo es herkommt, da weiß ich, wie es verarbeitet wird und so.
Ja, da würde ich nicht so weit hingehen. Also ich würde tatsächlich mit einer Kaffeerösterei kooperieren, die den Kaffee dann für mich röstet. Mhm. Mir fehlt tatsächlich die Erfahrung, dass ich sagen kann, okay, ich würde jetzt eine Kaffeerösterei aufmachen und der Kaffee wird großartig. Also da, das wäre zu weit, zu viel. Das fühle ich mich nicht dem gewachsen.
Naja, kann ja noch kommen. Ja. Schauen wir mal. Du machst jetzt diesen Online-Shop seit 2017. Wie hat sich das denn entwickelt in der Zeit? Also hast du das dann von Anfang an schon gedacht, dass das jetzt größer wird und wachsen wird? Wolltest du das immer schon hauptberuflich machen? Hat das so nebenher angefangen? Erzähl mal ein bisschen.
Also tatsächlich, als ich es angefangen habe, da hatte ich diese große Vision und in einem Jahr passiert das und in zwei Jahren passiert das und in fünf Jahren bin ich Multimillionär. Also nicht so extrem, aber ja, also wenn man, als ich das Handcraft Coffee begonnen habe, ich war unerfahren. Also ich hatte nichts zu tun mit Online-Business, Online-Marketing, Online-Vertrieb, null Erfahrung. Und wenn man dann halt so unerfahren startet, weiß man nicht, was auf einen zukommt. Und manchmal ist man dann doch überrascht, dass es doch nicht so einfach ist, Online-Business zu starten.
Was waren denn so Schwierigkeiten, auf die du gestoßen bist? Also was würdest du dir denn wünschen, anders gemacht zu haben oder gewusst zu haben?
Also ich hätte mir davor mehr Wissen eingeeignet. Also ich habe auch ein paar Kurse gemacht und habe versucht, mich in die Richtung zu bilden. Aber das ist nicht das Gleiche, wenn man dann halt selbst alles umsetzen muss. Beispiel Online-Marketing. Da kann man es gibt keine Grenzen nach oben, was das Finanzielle angeht. Da kann man viel Geld ausgeben für Werbung und so weiter und so fort. Wenn man aber nicht weiß, welche Tasten man drücken soll, dann bringt das auch nichts. Dann gibt man Hunderte oder Tausende von Euros und Ergebnis ist null.
Das verpufft dann, gell?
Ja, das genau. Verpufft. Und das war mein größter Fehler am Anfang, ne? Dass ich halt viel Geld in Online-Marketing investiert habe, ohne mir überhaupt Ziele zu setzen oder zu wissen, was passiert wann und so weiter. Also das... Also ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, weil dadurch habe ich auch natürlich gelernt, wie es besser ist. Aber das musste ich etwas, also hätte ich die Möglichkeit, etwas zu verändern, dann wäre es das.
Ja, das heißt, da gehst du heute geschickter vor, aber Online-Marketing ist wahrscheinlich ganz, ganz wichtig in deinem Business, oder?
Ja, absolut, absolut.
Was nutzt du da für Kanäle?
Also Instagram, Facebook, ganz klassisch, Google AdWords,
ja. Targeting wird ja recht einfach sein, einfach Kaffeetrinker und Trinkerinnen in Deutschland, oder musst du da spezifischer werden?
Ja, man muss schon, also Kaffeetrinker ist nicht gleich Kaffeetrinker. Also sagen wir, jemand, der gerne auf günstigeren, also gerne günstigeren Kaffee kauft und relativ unwichtig ist, woher der Kaffee kommt und Hauptsache er trinkt morgen einen Kaffee, egal wie der schmeckt, wird eher weniger daran interessiert, bei Handcraft Coffee einzukaufen. Also das, der Kaffee wäre ihm zu teuer. Also im Vergleich, also ein Supermarkt-Kaffee kostet für 500 Gramm 5 Euro. Bei Handcraft Coffee starten für 250 Gramm 8, 19, 15 Euro, manchmal 20 in der Sorte. Also das sind schon Kunden, die wirklich tatsächlich nach qualitativ hochwertigem Kaffee suchen.
Ja. Das wäre genau dann das verpufft, wenn man die quasi ansprechen würde. Ja, genau. Ja. Ja, aber das heißt, du gehst dann schon nach gezielten Interessen, Leute, die vielleicht schon mal irgendwie auf Insta was gepostet haben zum Kaffee oder sich in dem Bereich irgendwie schon in dieser Szene, nenne ich es jetzt mal, irgendwie
umtreiben. Genau, also da ist Instagram großartig. Also die Specialty Coffee ist, wie gesagt, ist stark im Kommen, ist ein trendiges Produkt, vor allem unter jungen Menschen. Also ich sage mal so Mitte 20 bis Ende 30, sehr beliebt, also diese Hipster-Kaffee. Man kann das auch auf Instagram wunderschön inszenieren, wie Kaffee aufgebrüht wird und der aufsteigt und dann bilden sich Bläschen oben auf dem Kaffeebild. Also da Instagram ist eine sehr gute Plattform, um da die richtigen Kunden zu finden.
Bist du denn direkt bei Shopify gelandet, als du dann überlegt hast, einen Online-Shop zu machen, oder hast du da verschiedene Sachen ausprobiert?
Ja. Ich habe damals mir, also wie gesagt, da ich ja gar keine Erfahrung hatte im Online-Verkauf, Online-Shopping, habe ich mir eine Agentur, also eine junge Agentur, ein paar Jungs hier aus Düsseldorf, als Berater an die Seite geholt, und die haben mir eben zu Shopify geraten, weil es halt einfach in der Bedienung war, man konnte dann selbst Veränderungen an dem Template vornehmen. Ja, und so bin ich zu Shopify gelangt und bin dann auch geblieben bei Shopify, würde ich mal sagen, bin super zufrieden.
Ja, also was ich oft hier im Podcast gehört habe, dass es halt einfach so zugänglich und leicht ist, auch wenn man da noch wenig Erfahrung hat. Du hast dich ja selber auch so bezeichnet, dass du in dem Bereich noch nichts gemacht hast und hast sofort einen Zugang zu gefunden.
Genau, also es ist sehr intuitiv in der Bedienung. Ja, man muss Sachen zwei, dreimal ausprobieren und dann weiß man, okay, das wird dann so und so funktionieren. Also es ist sehr einfach.
Ja. Machst du das inzwischen hauptberuflich, das Handcraft Coffee, oder wie hat sich das entwickelt seit 2017?
Nein, also jein. Also ich arbeite noch für einen anderen E-Commerce-Unternehmen als freiberuflich. Da habe ich aber auch, das ist, wie kann man sagen, so ein bisschen Coworking-Space, da habe ich auch mein Lager. Ich bin auch jeden Tag im Büro und habe tatsächlich für dieses Unternehmen auch zwei andere Shops umgesetzt, auch im Shopify. Ja, und dann betreue ich diesen einen Shop. Ich habe mein eigenes Produkt und auch Handcraft Coffee. Das heißt, ich mache, also hauptberuflich betreibe ich zwei Online-Shops, wenn man das
Aber es ist auf jeden Fall so, den Schritt hast du auf jeden Fall geschafft, zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig und das schaffe ich mit Shopify.
Ja, ja. Genau. Also das hat sich so ergeben, also dass man nicht der Plan ist, aber hat sich so ergeben, bin zufrieden, muss ich sagen.
Jetzt ist ja Kaffee auch ein Produkt, was man, also ich zumindest, mehrmals täglich produziere. Das heißt, da müsste man doch eigentlich denken, dass so eine Art Stammkundenschaft oder so bei dir eigentlich immer sehr wichtig ist oder großes Wachstum bedeutet, oder? Wenn man einmal doch Fan ist von einem Produkt oder von einer bestimmten Sorte, dann bestellen die Leute das relativ häufig, oder ist es eher wie guter Wein, dass man sich mal Spezialitätenbohnen bei dir gönnt? Wie ist da deine Kundschaft?
Sowohl als auch. Also ich habe, es erreichen mich viele E-Mails, die dann fragen, wie berate ich den Kaffee zu, oder könntest du mir etwas empfehlen? Ich steige gerade ein, ich entdecke gerade Filterkaffee für mich, kannst du mir da was empfehlen? Es gibt solche Kunden, es gibt aber auch Kunden, die dann immer wieder zurückkehren und dann verschiedene Kaffees ausprobieren. Also das ist auch der Vorteil von Handcraft Coffee, dass man das Internet nicht nach verschiedenen Kaffeeröstereien durchstürmen muss, bis man den richtigen gefunden hat, sondern man kann immer wieder zurückkommen und neuen Kaffee ausprobieren. Und seit kurzem biete ich auch Kaffee-Abo an, dass der Kunde quasi den gleichen Kaffee, also er kann selber den Kaffee für sich aussuchen, welche er dann im Abonnement bestellen möchte, oder lässt sich von mir dann überraschen und bekommt dann in dem bestimmten Intervall, was er dann für sich ausgesucht hat, immer wieder einen neuen Kaffee zugeschickt. Also es gibt, genau, sowohl Kunden, die dann per Zufall vorbeikommen und etwas ausprobieren wollen, es gibt aber auch Kunden, die dann immer wieder Kaffees bei mir bestellen.
Das ist dann auch so ein bisschen wie ein Hobby, oder? Wenn man sich einmal in so eine Welt reinbegibt, dann probiert man mal diese Bohnen aus. Und dann denkt man sich, ich brauche jetzt noch irgendwie so einen Keramikfilter und ich brauche noch einen Wasserkocher, bei dem ich die Temperatur ablesen kann, oder? Das hast du doch bestimmt auch beobachtet, dass man da immer so ein bisschen aufrüstet.
Genau, genau. Also es ist wirklich ein Hobby. Ein Hobby, das eigentlich immer wieder aufs Neue überrascht.
Aber man hat guten Kaffee dabei, das ist doch positiv, ist doch ein tolles Hobby.
Absolut. Also man tut was Gutes für die Kaffeebauer, man tut was Gutes für sich selbst, also man hat Spaß daran, man genießt einen tollen Kaffee. Ja, ist auf jeden Fall was Schönes.
Wie war das denn jetzt während der Corona-Zeit? Also wir nehmen jetzt diesen Podcast noch innerhalb der, zweiten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland auf. Hast du davon eher profitiert, in Anführungszeichen, im Sinne von, dass Leute jetzt mehr sich auf solche Hobbys konzentriert haben, mehr bestellt haben, mehr zu Hause Kaffee auch trinken und nicht mehr im Büro? Hast du da einen positiven Aspekt von gemerkt, solange man das halt sagen kann, positiv? Also hast du Zuwachs vermerkt in der Corona-Phase oder eher Schwierigkeiten gehabt?
Tatsächlich, April und Mai waren sehr gute Monate, da konnte man einen Anstieg sehen, dass mehr bestellt wird, vor allem Kaffee. Ja, jetzt August, halt Sommer, also Ferienzeit, man hat schon den Abstieg wieder gemerkt. Und dann,
Ja.
ich bin gespannt auf die Herbstmonate.
Ja. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass die Leute jetzt mehr sich auf solche Sachen konzentrieren, die man zu Hause macht und dann auch mal sowas wie Kaffee kochen ausprobieren. Also Spezialitäten Kaffee kochen, ja. Und nicht nur das Knöpfchen im Büro drücken.
Ja, ja. Ja.
Aber bei der Produktion oder bei der Logistik gab es da keine Probleme bei dir, weil das ja eine weltweit umspannende Pandemie ist?
Beim Kaffee weniger. Also die Kaffeeröster haben auch nicht berichtet, dass es Schwierigkeiten gibt. Aber ich hatte Schwierigkeiten mit dem Zubehör. Mhm. Also vieles kommt aus Japan, aus Kanada, aus USA. Und da gab es wirklich Engpässe, weil Ware bestellt wurde und wurde dann oder konnte nicht geliefert werden. Oder hat die Lieferung hat sich verzögert. Also da habe ich tatsächlich gemerkt, dass ja, es Stillstand. Aber langsam kommt es wieder alles in Fluss, sozusagen.
Ja, das ist doch gut. Ja. Was ist denn dein Lieblingskaffee? Was ist denn deine Lieblingszubereitungsart?
Also tatsächlich zu Hause habe ich eine French Press, die ich gerne mag, und Chemex, das sind meine Lieblingszubereitungsmethoden. Also Chemex-Karaffe, das ist die du meintest mit diesem Holzhals.
Ah ja, ja, genau. Chemex, die hat so einen komischen Namen, gell?
Ja, ja, und tatsächlich, Chemex wurde von einem deutschen Ingenieur erfunden, der dann Anfang des 20. Jahrhunderts, 1940, denke ich, weiß nicht mehr, in die USA ausgewandert ist und ja, das Produkt dahin gebracht. Also ursprünglich waren das so Kolben für Chemielabore.
Ich wollte gerade sagen, die Chemex-Maschine sieht immer so ein bisschen aus wie Chemieunterricht früher.
Ja, genau, das Chemielabor, aber hat entdeckt, dass die Kaffeezubereitung, der Geschmack sich oder die Aromen sich da besonders gut entfalten und so, wurde Chemex zu einer Kaffeekaraffe.
Und oben sind aber normale Filter drin oder sind das auch spezielle Filter?
Also für Chemex benutzt man spezielle Filter, extra für Chemex. Also das Chemex-Papier ist sehr... also etwas dicker als so traditionelle Melita-Filter, also nicht so porös und nicht so durchlässig. Und dadurch ist der Chemex-Kaffee sehr klar im Geschmack und auch intensiver.
Und sehr klar auch, gell? Ist oft sehr durchsichtig, der Kaffee.
Genau.
Ja. Also, und der klassische French Press ist das, was man wahrscheinlich von Bodum kennt, oder? Diese Maschinen, die eigentlich jeder schon mal irgendwie zu Hause hatte und schon drei kaputt gemacht hat.
Genau, diese klassische, diese Stempelkannen. Also Das ist French Press. Geht am einfachsten. Also Wasser drauf, kurz warten und das Stempel Kaffee fertig zum Trinken.
Ist es eigentlich wirklich ein Gerücht? Ich habe, da gibt es ja immer Diskussionen bei dieser French Press, dass die Leute sagen, nein, du musst den Kaffee erst ziehen lassen und andere sagen, dein Kaffee zieht nicht. Du kannst es im Prinzip auch direkt runterdrücken. Das Wasser hat sofort das Aroma aufgenommen. Was ist denn jetzt richtig?
Tatsächlich für eine French Press Zubereitung. Also braucht man 4 Minuten. Das heißt, Kaffee mittelgrob bis grob mahlen, dann mit heißem Wasser aufgießen, also nicht mit kochendem Wasser, sondern mit heißem Wasser aufgießen. Wenn man ein Thermometer hat, also die Spezialisten sagen zwischen 92 und 96 Grad Celsius soll das Wasser haben. Aufgießen, dann 4 Minuten warten, dann diese Kaffeebett, was oben ist, mal brechen, also kurz umrühren, damit CO2 entweichen kann und es dann runterstempeln, so runterdrucken.
Damit CO2 entweichen kann, jetzt klingt es aber wirklich nach Chemiebaukasten. Ne?
Ja, also man sieht, wenn man Kaffee auffüllt, es bilden sich immer oben so leichte Bläschen. Das ist eben CO2, was aus den Kaffeebohnen entweicht. Also CO2 entsteht im Rüstungsprozess.
Also dann das Kaffeetrinken setzt CO2 frei. Das ist ja wieder eine ganz andere Statistik jetzt für unsere Ökobilanz.
Ja, auch. Meine Menge, was weltweit getrunken wird, könnte sein.
Da muss man aber viel Kaffee trinken, ja. Wie ist es denn? Ich habe jetzt öfter auch schon mal Headlines gelesen, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir in einigen Generationen, vielleicht schon in dieser, keinen Kaffee mehr haben. Hast du da Informationen? Ist das wirklich so dramatisch oder kann man das noch verhindern?
Ehrlich gesagt, also ich weiß, dass der Klimawandel einen negativen Einfluss hat auf die Kaffeepflanze, weil die Kaffeepflanze ist relativ empfindlich und mag nicht zu hohe Temperaturen und viel Feuchtigkeit. Und ich sage so, gute Arabica-Kaffees werden, also Hochlandkaffee nennt sich das, die werden relativ hoch angebaut. Und wenn da oben die Temperaturen steigen, muss der Kaffee dann entweder noch höher angebaut werden oder die Ernte ist dann verkürzt oder die, oder sehr gering. Wie es tatsächlich auch wieder die Zahlen sind, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass der Klimawandel negativen Einfluss hat auf den Kaffeeanbau.
Also, hier gut auf die Klimabilanz achten, wenn man noch weiterhin Kaffee trinken möchte.
Auf jeden Fall.
Dann vielleicht auch mal ein Schnitzel weniger essen, ja. Stattdessen lieber Kaffee. Ja. Sehr schön. Wo möchtest du denn noch hin? Also, du hast ja schon gesagt, du hattest große Visionen. Wie ist da dein aktueller Stand? Was ist so dein Ziel für Handcraft Coffee, was so Wachstum und so angeht?
Ja, also ich würde auf jeden Fall das Sortiment noch erweitern, weil es kommen immer mehr neue Produkte dazu. Also ich meine, Kaffeezubehör, schöne Produkte, auch praktischer, also was die Kaffeezubereitung noch einfacher machen oder noch spannender machen. Ich möchte auch die Kaffeeröster Angebot an verschiedenen Kaffees erweitern. Und wie gesagt, ich möchte auch das den B2B-Bereich für mich erschließen. Also nicht nur Kaffee fürs Büro, sondern auch in anderen Branchen.
Also für Gastro und so Hotels und solche Geschichten zum Beispiel.
Genau, zum Beispiel.
Was ist denn so ein aktueller Trend? Also gibt es da was, wo man sagt, das ist jetzt gerade das Aktuellste aus der Kaffeeszene?
Das Aktuellste aus der Kaffeeszene.
Also neue Entwicklung oder neue Herangehensweise, sowas wie damals eben dieses Chemex, was ja relativ neumodisch wirkt, auch wenn es vielleicht schon ein älteres ist, aber das hat man ja jetzt vor 10 Jahren oder so noch nicht gesehen, diese Karaffen. Oder sowas wie Cold Brew, gibt es sowas in der Richtung?
Also Cold Brew ist auf jeden Fall ein großer Trend. Und das ist hier vielleicht in Deutschland noch nicht ganz angekommen, Nitro-Kaffee.
Oh ja, das ist lecker.
Ja, das ist wirklich lecker. Und leider wird hier das relativ selten noch angeboten. Also wenn man zum Beispiel nach Holland geht oder Dänemark, das ist irgendwie mehr verbreitet als hier bei uns. Ich weiß nicht, aus welchem Grund.
Ich habe das auch nur in diesem besagten USA-Trip eben, in dieser genau dort, wo wir saßen, eben habe ich Nitro-Espresso getrunken. Erklär mal, ich habe das so verstanden, das muss man sich so ähnlich vorstellen wie das Guinness-Bier, oder? Dass das so ähnlich dann mit Kaffee funktioniert.
Ja, also wie genau das hergestellt wird, muss ich sagen, weiß ich nicht. ich weiß, also der Kaffee wird irgendwie mit irgendwelchem Gas versetzt. Ich möchte hier nichts Falsches sagen.
Mit Nitro halt.
Ja, und dann wird es dann unter Druck gezogen, also aus diesen Händen, also aus diesem Hahn gezapft.
Ja.
Und es schmeckt ganz lecker.
Genau, und es hatte tatsächlich auch so eine ähnliche Crema wie eben so ein Guinness, also obendrauf hatte, ja, so ein schaumiges.
Genau, es wird auch in Fässern gelagert. Mhm. Genau wie Bier. Aber wie da genau die Produktion ist, das weiß ich nicht.
Aber dann hoffe ich auf diesen Trend. Aber das wird wahrscheinlich schwierig, dann bei dir im Shop bestellen zu sein. So eine Zapfanlage mit Kaffeefass. Aber ich wäre der Erste, der das bestellen würde. Also sag mir Bescheid, wenn das in deinem Sortiment auftaucht.
Ich weiß tatsächlich, in den USA gibt es das schon in Dosen. Also man kann, so wie Bierdosen, kann man schon Nitro-Kaffee kaufen. Aber bis das hier nach Europa schwappt.
Das dauert noch.
Das dauert wahrscheinlich, ja.
Sehr schön. Erzähl mir doch mal, wie du persönlich zum Kaffee gekommen bist. Also wann hat es denn bei dir angefangen? Hast du da schon so früh eine Leidenschaft zum Kaffee gespürt? War das immer was du irgendwie mit Interesse verfolgt hast? Oder hast du die Idee zu diesem Shop dann eher gehabt, so nach dem Motto, ich brauche jetzt ein Geschäftsmodell? Oder war das schon immer eine große Kaffeeleidenschaft bei dir?
Also ich habe ja schon immer gerne Kaffee getrunken. Und ich glaube, als die ersten Shops, irgendwie so Kaffeeshops aufgemacht haben, irgendwie, oder ich wurde dann darauf aufmerksam, ne, so, man hat angefangen, Espresso zu trinken, oder leckeren Cappuccino, und dann irgendwie habe ich mich immer wieder in die Materie vertieft. Und irgendwann mal habe ich, wie gesagt, angefangen, in einer Kaffeerösterei zu arbeiten, so ein Praktikum zu machen, so kam ich dann zum Kaffee. Also das hat angefangen, sag ich mal, vielleicht vor 10 Jahren, vielleicht ein bisschen, schon ein bisschen mehr. Ja, und ist dann mit der Zeit halt gewachsen. Aber wie genau das begann, kann ich mich nicht mehr erinnern.
aber ich weiß auf jeden Fall, dass einem als Kind Kaffee nicht geschmeckt hat. Also so gerade diese Bitterstoffe und so, das entdeckt man ja doch relativ spät eigentlich, gell? Erst als junger Erwachsener frühestens.
Ja, ja, also ich habe angefangen, Kaffee zu trinken mit Anfang 20. Davor war das nicht lecker. oder man hat halt Nescafé getrunken, so löslichen Kaffee oder so.
Ja.
Was eigentlich mit Kaffee wenig
gemeint. Ich meine, man sieht es ja auch an den Jugendlichen heute, die dann in den großen amerikanischen Kaffeeketten sind und alles Mögliche trinken, aber mit Kaffee hat es ja nicht mehr so viel zu tun. Das sind ja eher Milchshakes dann im Endeffekt. Ja.
Genau, oder Zucker. Zucker mit bisschen Kaffeegeschmack.
ja. Das ist aber doch auch faszinierend, oder? Dass Deutschland immer schon so eigentlich eine relativ große Kaffeekultur hatte. Also jetzt nicht so sehr wie in Österreich zum Beispiel, wo ja wirklich überall guten Kaffee gibt. Aber Deutschland waren ja schon immer auch große Kaffeetrinker. Zumindest habe ich das so als Kind wahrgenommen. Aber dass dann es so ein amerikanisches Unternehmen schafft, so eine Kaffeekultur hier anders darzubieten, als sie eigentlich schon da war, das finde ich immer wieder faszinierend.
Ja, aber ich denke, das hängt damit zusammen, also dass die großen Kaffeehersteller, ne, so Chibo, Jakobs, Dallmayr, die kommen, das sind alles deutsche Unternehmen, das ist Melitta. Und ich denke, man hat sich in Deutschland immer auf diese Filterkaffee konzentriert und irgendwann wurde das nicht mehr angesagt, altmodisch, altbacken. Der Kaffee war auch irgendwie nicht mehr lecker. Mhm. Und dann kamen die großen Kaffeeketten aus den USA und haben komplett was Neues angeboten. Und auf einmal wurde Kaffee trinken gehen hip angesagt, beliebter Zeitvertrieb. Es wurde eine Gelegenheit, wo man sich mit Freunden trifft und quatscht über Gang und Gäbe. Ja, und Kaffee wurde zu einem Lifestyle.
Es war auch gemütlich. Die Läden sind ja auch gemütlich. Das kann man ja nicht... Genau. Kann man ja auch nicht anders sagen. Und es waren halt die ersten Orte in Deutschland auch, wo es freies WLAN gab. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen.
Ja, tatsächlich.
Ja, aber ich finde es trotzdem erschreckend, dass wir halt einfach schon, dass wir jetzt wieder so hinterherrennen und jetzt muss quasi wieder über Spezialitäten Kaffee und Filterkaffee wieder so eine, wie du es schon gesagt hast, eine neue Welle wieder diese Kaffeekultur zurückbringen, die wir ja eigentlich schon hatten.
Aber ich glaube, ohne der großen Kaffeeketten hätten wir diese Bewegung nicht. Also ohne der Ketten wurde dieses Bewusstsein für Produkt Kaffee, glaube ich, nicht erweckt. Und für Qualität.
Und diese Suche nach Alternativen, genau.
Genau. Und ich glaube, das ist das Gute daran. Also dadurch haben wir was Neues entdeckt und sind wir jetzt bereit, weitere Schritte zu gehen und haben wir erkannt, dass Kaffee eben nicht, das ist ein Prozess, das ist ein Naturprodukt. Und genauso wie Wein oder wie alles andere, was angebaut wird. Es gibt so eine Qualität und so eine Qualität. Und wenn wir ein gutes Produkt haben wollen, müssen wir eben investieren in nachhaltige Produktion. Müssen wir dafür sorgen, dass die Bauernfamilien auch von dem Kaffeeanbau leben können. Weil oft ist es ist an der Grenze. Ne? Also die leben auch an der Armutsgrenze. Und ich glaube, da wird noch passieren und Bewusstsein dafür wächst gerade in der Gesellschaft, denke ich.
Jetzt haben wir ja schon auch über deine Kundschaft gesprochen, die durchaus bereit ist, da auch für nachhaltige Produkte auch mehr zu zahlen. Aber stellst du das im Business-Bereich fest, dass es da schwieriger ist? Weil gerade in der Gastro und so ist es doch extrem schwierig, wahrscheinlich den Kunden zu verkaufen und deren Kunden dann wiederum, dass jetzt eine Tasse Espresso irgendwie halt nicht für 2 Euro verkaufbar ist. Also siehst du da ein Problem?
Meinst du in der Gastronomie?
Ja, dass die halt auch nachhaltig quasi bei auf gute Produkte achten. Das ist ja nicht überall in jeder Gastro so der Fall.
Ich würde jetzt sagen, dass es problematisch ist. Man muss halt wissen, wie man den Kunden erreicht und wie man das Produkt verkauft. Wie bei allem anderen. Also wir haben an Beispielen das Espresso gesehen, dass die Kunden bereit sind, sehr viel Geld für, ja, sag ich mal, kleine Mengen auszugeben, als wenn man so einen Espresso-Kaffee hochrechnet, dann kommt man auf Kilopreis von 120 Euro.
Das ist verrückt.
Wenn man das Produkt richtig bewerbt und die richtigen Kunden erreicht und eine Geschichte zu dem Produkt erzählt. Und die Kunden fühlen sich abgeholzt. Okay, ich verstehe. Ich weiß, warum dieser Kaffee jetzt nicht 2 Euro kostet, sondern 4,50 Euro. Da sind, denke ich, die Lösungen wie Kommunikation mit dem Kunden. Wie kommuniziere ich über dieses Produkt? Warum? Man muss den Kunden ein bisschen lehren oder dem beibringen. Erzählen, was ist eigentlich Kaffee? Warum Kaffee nicht gleich Kaffee ist? Warum diese in Vakuum verpackter Kaffee mit einem speziellen Kaffee eigentlich wenig gemeinsam hat? Mhm. Und was macht den Unterschied? Und warum ist speziellen Kaffee besser? Und was gewinnt er dadurch? Na, abgesehen vom richtigen Kaffeegenuss.
Ja, eben dieses Bewusstsein zu wecken, dass man da nicht nur jetzt irgendwie einen schnellen Koffeinkick kriegt, sondern dass man da auch ein Produkt genießt und auch sich darüber Gedanken macht, wo das eigentlich herkommt und was das bedeutet und was das für die Menschen dort bedeutet, die denn dort geerntet und gesät haben. Ja. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank, Akpana, für deine Eindrücke. Ich drücke dir weiterhin die Daumen, dass du weiter fleißig wächst mit handcraftcoffee.com. Und wenn ihr jetzt Lust auf eine schöne Tasse Kaffee habt und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit vielleicht euch denkt, ach, so eine Chemex-Kanne, die wollte ich mir schon lange mal anschauen, dann schauen wir natürlich bei dir im Shop vorbei.
Sehr gerne.
Machen uns einen handgemachten Kaffee. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Das war's für heute mit unserem Podcast. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könntet. Das hilft uns dabei, dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr selbst vielleicht mal einen Shop starten wollt, dann schaut vorbei auf shopify.de/kostenloser-test. Dort könnt ihr euren eigenen kostenlosen Shop starten und eine Testphase ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft auch bald zu Gast in diesem Podcast. Ich würde mich freuen. Viel Erfolg!